Sie hören einen Podcast von DRS1.
Persönlich. Christine Hubacher im Gespräch mit Gästen.
Grüß euch miteinander und persönlich aus Bern. Meine beiden Gäste möchte ich euch vorstellen. Eva Ciniaco Müller, sie ist die erste Hebamme in der Schweiz mit einem Doktortitel. 16 Jahre hat Frau Ciniaco als Hebamme an der Frauenklinik vom Inselspital zu Bern gearbeitet. Jetzt forscht sie als Pflegewissenschaftlerin an der Uni Basel über den Schmerz bei Neugeborenen. Frau Ciniaco ist 47 und wohnt mit ihrem Mann zu Bern. Der zweite Gast ist der Hugo Ramseyer, Gründer und Leiter vom Zeitglocken Verlag. Er hat jahrelang in der Stadt Bern Kulturgeschichte mitgeschrieben, hat Kleintheater und Galerien geführt, Musiker entdeckt und gefördert. Heute lebt der Hugo Ramseyer, er ist 71, mit seiner Frau zu Oberhof am Thunersee in einer alten Villa, wo auch der Verlag untergebracht ist. Herzlich willkommen. Hugo Ramseyer, wenn ihr an eurem Arbeitsplatz in Oberhofen sitzt, woher schaut ihr?
Das ist an verschiedenen Orten. Im Sommer ist es also ein Seepavillon, das direkt über dem Wasser ist. Und dort kann man sitzen, lesen, schreiben, meditieren. Oder wir haben auch viele Sitzungen vor dem Haus. Im Garten, da ist so ein Kiesplatz und Pflanzen, Blumen. Und dort haben wir Besprechungen. Manchmal kommen Autoren oder Musiker her. Und die sind nachher so von der ganzen Thunerseelandschaft so berückt, dass es meistens relativ einfach ist, mit ihnen ins Gespräch zu kommen.
Also ihr sitzt am Thunersee, schaut über auf den Niesen, nehme ich an.
Ja, das ist direkt vis-à-vis, so eine Kraftpyramide. Jetzt im Herbst, Winter ist es manchmal vernebelt und dann sieht es so eher aus wie an der Ostsee, wo man irgendwo in eine undefinierbare Weite hinein sieht. Aber immer ist es inspirierend. Schön ist es so, wenn der Garten verschneit ist, aber eigentlich sollten wir ja noch arbeiten.
Statt rausschauen. Aber das lockt ihm natürlich. Wie schaut ihr raus, Eva Ciniaco? Woher schaut ihr an der Uni Basel, wenn ihr am Arbeiten seid?
Also ich habe eigentlich auch zwei Arbeitsplätze. Der eine Arbeitsplatz ist an der Universität Basel, an der Bernoulli-Strasse. Und dort habe ich eine wunderbare Aussicht auf eine Baumallee. Es hat wunderschöne, grosse Kastanienbäume. Und dort kann man die Saison so wunderbar verfolgen. Und hinter diesen Kastanienbäumen schaue ich an die Fassade von der Universitätsbibliothek. Und das ist für mich eine wunderbare Kombination von Naturverbundenheit. Ich bin sehr ein naturverbundener Mensch und Wissensdrang, der sich durch die Bibliothek natürlich auch äußert. Und mein zweiter Arbeitsplatz ist daheim. Da arbeite ich meistens am Donnerstag, Freitag. Und dort habe ich einen Wintergarten als Büro eingerichtet und schaue dort auch auf meinen Garten raus. Und das ist sehr inspirierend auch.
Ich weiss, warum ihr so gerne zu dieser Bibliothek schaut. Ich habe nämlich von jemandem gehört, ihr wäret so gerne Schriftsteller geworden. Mal ein Buch dort zu haben, was? Ein Roman, ein dicker, historischer Roman. Oder was müsste eigentlich von dort von euch stehen?
Ja, der Wunsch, Schriftstellerin zu werden, den hatte ich von klein auf als Mädchen. Wenn man mich gefragt hat, was ich werden wollte, habe ich immer gesagt, Schriftstellerin. Ich bin ein Bücherwurm und mich hat das fasziniert, dass ich durchs Lesen mich auch zurückziehen von der Welt oder auch das Betrachten von der Welt und über die Welt nachdenken. Das finde ich ein wahnsinniges Privileg vom Schriftstellertum. Aber leider bin ich nicht Schriftstellerin geworden, ich bin Hebamme geworden. Aber auch das Hebammensein ist voller Geschichten und ich könnte sicher ein Buch füllen mit all diesen Hebammengeschichten.
Wenn ihr das aber sagt, ihr so über die Welt nachdenken, dann hättet ihr euch eher so etwas Philosophisches vorgestellt?
Ich habe mir vorgestellt Kurzgeschichten. Alltagskurzgeschichten, eben wo ich bin, noch als Hebamme tätig gewesen, habe ich vieles erlebt, viele Lebensgeschichten erlebt und ich habe immer gedacht, es würde sich lohnen, die Geschichte zu verarbeiten, schriftstellerisch.
Wenn ihr das gehört, Hugo Ramseyer, ihr seid ja Verleger. Kann man dann einfach so Schriftsteller werden? Wenn man sagt so, und ab heute bin ich Schriftsteller, funktioniert das?
Bei den Autorinnen, die sich nachher im Telefonbuch Schriftsteller, Schriftstellerin nennen, hat das irgendwann schon angefangen. Einfach zum Beispiel ein bewegtes Leben, ein Leben mit Schikanen, mit Enttäuschungen oder mit hochspannenden Elementen. Und die haben das Gefühl gehabt, jetzt brennt es mir unter den Nägeln, ich muss es aufschreiben. Ein paar sind erst neben der Arbeit dazugekommen, neben dem Haushalt, haben es sogar manchmal vor einem Mann müssen verstecken, dass sie geschrieben haben.
Ist das wahr?
Ja, naja, weil das ist ja irgendwie eine andere Ebene, eine höhere Ebene, wenn man schreibt. Und das haben nicht gerne alle Ehepartner, ja, haben nicht unbedingt alle gleich empfunden. Umgekehrt war es natürlich auch der Fall gewesen, dass sie sehr, sehr unterstützt worden vom Partner und der Freude hatte. Und mit der Zeit ist vielleicht das zweite Buch oder das dritte Buch und dann hat man sich dann schon fast müssen als Schriftstellerin bezeichnen. Aber richtig lernen kann man es nicht. Ich glaube, die Erfahrung wächst mit dem Schreiben. Wer viel schreibt, wer immer gerne Aufsätze geschrieben hat oder regelmässig Tagebucheintragungen macht, dann kann ja das trainieren wie ein Handwerker. Es gibt heute auch viele Schreibkurse, wo man kann sich briefen kann, wo man kann, wirklich trainieren kann, etüdenartig schreiben. Und wer sich dann wirklich darf Schriftstellerin nennen, vielleicht erst nach dem ersten Buchpreis von der Stadt Bern oder vom Schweizer Buchpreis. Aber das ist eine Ansichtssache. Viele nennen sich Poetin, Lyrikerin, das ist eine ganz zarte, schöne Bezeichnung. Oder Romancier, Krimi-Schriftstellerin. Also ihr werdet jetzt eine, die eher auf der Kurzgeschichte wollen weiterschreiben.
Ja, aber ich habe den Wunsch nach dem Schriftstellerin-Sein nicht ganz auf die Seite da. Mhm. Ich habe als Hebamme dann zwei Hebammen-Lehrbücher geschrieben. Das sind jetzt einfach Fachbücher, die verkaufen sich nicht so gut wie ein Roman oder wie eine Kurzgeschichte. Aber ich habe hier meine Fähigkeiten vom Schreiben so umgesetzt, indem ich das Fachwissen, das Hebammenwissen versucht habe weiterzugeben.
Ja, wir haben ja das Umgekehrte erfahren, dass eine Pflegefachfrau literarisch geschrieben hat oder auch Lebensbericht und ihr Buch für Pflegerinnen hat sich x-fach mit vielen Auflagen verkauft, aber ihre Bücher, die literarisch waren, haben es schwer gehabt. Ja. Es kann auch zum Umgekehrten passieren.
Das weiss man einfach nie. Was ich mir auch immer so verrückt vorstelle, als Verlag bekommt man doch so viel Manuskript zugeschickt. Über. Und vielleicht erkennt man etwas nicht als Meisterwerk und das geht dann zu einem anderen Verlag und das wird ein Megaseller. Die verkaufen das 100'000 Mal und selber als Verleger hat man es nicht entdeckt. Ist das nicht so eine Urangst, die in meinem Ecken sitzt? Bei jedem dicken Kuvert, das man auftut.
Ja, darum ist jedes Kuvert, das ankommt, per Post, ist sprätzlig, hat einen Explosivgehalt. Man weiß nie, was drinnen ist. Und ich freue mich jeden Tag auf die Post. Es sind meistens 2 bis 3 neue Sachen, die ihm pro Tag angeboten werden.
Hey, aber ihr freut euch doch nicht jeden Tag auf die Post. Ne? Wisst ihr, ihr müsst 3 oder 4 dicke Manuskripte durchlesen über Lebensgeschichten. So viele Leute schreiben ihre Lebensgeschichte auf und alle schicken die im Zeitglockenverlag. Und ihr freut euch jedes Mal.
Ja, das wird schon vorsondiert, natürlich telefonisch. Die meisten fragen an, wie soll ich es schicken? War schicken Mail oder Fragen am Telefon, hättet ihr Interesse, Kinderbuch, Jugendbuch, Bilderbuch, das sagen wir schon ab, weil wir das nicht mehr machen. Oder unsere Sekretariatschefin, sagt, bitte ein Konzept schicken, die ersten 20, 30 Seiten, dann sehen wir sofort, ob das zu uns passt oder nicht. Sie sind also nicht so dicke bündeln. Also die 500 Zeitungen Manuskripte lassen wir erst kommen, wenn wir total begeistert sind.
Ja. Bei wem hat er das Gefühl gehabt, das ist etwas Irrsinniges, das müssen wir machen? Und das hat sich wirklich auch als Bestseller entpuppt.
Das haben wir nie sicher gewusst. Es ist immer wieder überraschend, wie der Markt plötzlich entscheidet und etwas wird aufgespült, sei es mit der Hilfe der Pressefrau, die wir natürlich auch haben, wo immer dran ist, dass es so andere Leute merken, dass wir das Buch haben. Manchmal läuft es automatisch, dass so ein Schneeballeffekt entsteht und nachher haben das alle Buchhandlungen in ihren Bestsellerlisten und nachher verkauft es sich automatisch weiter. Und andere, wo wir wirklich daran geglaubt haben, das ist eine Entdeckung, das ist so etwas Wertvolles, bleibt unbeachtet und verschwindet nach einem halben Jahr wieder in den Buchhandlungen. Das ist das Schicksal von vielen Büchern. Das macht einem mehr weh.
Jürg Jegge hat ja bei euch das Buch herausgegeben, Dummheit ist lernbar. Das hat sich, glaubt, verkauft sich noch bis heute sehr gut. Hättet ihr das, was ihr das in den Fingern hattet, habt ihr gedacht, das ist etwas Neues? Das ist eine neue Art zu denken.
Das schon. Wow. Da schreibt einer aus der Schule, aus Betroffenheit, mit Kindern, die Schwierigkeiten haben, sei es von daheim oder auch in der Drangsalierung von der Schule. Das hat man gespürt. Und auch die Sprache, die er geschrieben hat, so eine manchmal fast kleine saloppe, nicht allzu gepflegte Art, das hat ihm reingenommen. Und da haben wir schon gedacht, das ist Zeit, dass das einer so schreibt. Aber dass es ein Erfolg wird, das haben wir nicht können prognostizieren. Wir haben bis dann übrigens nur literarische Bücher gemacht und Jürg Jegge war das erste Sachbuch gewesen. Und von dann an ist dann der Zeitglockenverlag auch zum wesentlichen Sachbuchverlag geworden.
Sag jetzt schnell eine Zahl, wie manchmal hat sich der Jürg Jegge verkauft? Dummheit ist lernbar.
Schon über 100'000 Mal, ja, etwa 14 Auflagen und wir haben wieder letztes Jahr eine nachgedruckt. Das ist immer noch aktuell, ob schon das Buch vor 30 Jahren ist geschrieben worden.
Ja. Ihr habt ja gesagt, Eva Ciniaco, also ihr könntet noch Kurzgeschichten vorstellen. Und ihr habt ja 16 Jahre als Hebamme gearbeitet am Inselspital, oder ich muss es so sagen, Frauenklinik am Inselspital. Dort in der Frauenklinik. Mir ist das immer so ein bisschen vorgekommen, dass so ein bisschen wie, also wirklich ganz, ganz von weiss bis schwarz hat es alle Babys dort gehabt. Da habt ihr ja unendliche Geburten gehabt, tamilische Geburten, somalische Geburten, Schweizer Geburten, deutsche Geburten. Wie geht das ab dort im Gebärsaal?
Also das war etwas vom Spannendsten an meiner Arbeit im Inselspital. Das ist ein öffentliches Spital, ist niederschwellig, hat vor allem Frauen aus dem Ausland. Also wir haben sehr hohen Migrantinnenanteil gehabt, wo bei uns unsere Dienstleistungen in Anspruch hat genommen. Und wir haben bis zu 57 Nationalitäten gehabt. Wir haben einmal so eine Statistik gemacht. Und das bedingt natürlich, dass wir als Hebamme immer auch auf die Besonderheiten, auf die kulturellen Besonderheiten von diesen Menschen eingehen kann. Die zuerst entdeckt. Und wir haben viele Frauen gehabt aus Ex-Jugoslawien. Wir haben viele Frauen aus Somalia in den 90er Jahren. Wir haben Frauen aus Pakistan. Wir haben auch Frauen aus Thailand, aus Vietnam, Laos. Und dort sind viele kulturelle Vorstellungen, viele religiöse Vorstellungen, wie eine Geburt abläuft. Und das war immer sehr spannend für mich als Hebamme, im Prozess, in der Beziehung, in dieser stundenlangen Betreuung herauszufinden, was ist jetzt richtig, was ist falsch, was darf ich machen, was kann ich nicht machen. Es hat eine Geburt gehabt, die mir in sehr guter Erinnerung ist, z'Nacht sind Geburten immer besonders, weil z'Nacht ist man nicht abgelenkt vom Rest der Welt, man ist einfach wirklich ganz bei sich. Und es ist ein pakistanisches Ehepaar zur Geburt gekommen. Er war schon länger in der Schweiz gewesen. Sie erst seit ein paar Monaten aus Pakistan eingereist und sie war schwanger und hatte Wehen. Und ich bin mit ihnen ins Gebärzimmer und er hat mir gesagt, für ihn sei es undenkbar in Pakistan, dass er bei der Geburt anwesend ist. Aber seine Frau kann nicht Deutsch, sie kennen sich nicht aus und er bleibe ihr zu lieb anwesend. Er ist dann nachher in den Ecken gesessen und hat den Koran vorgenommen und hat Koransuren vorgelesen, vorgesungen, die ganze Nacht. Und die Frau ist durch den Gesang ist sie ruhig gewesen. Es war eine Frau, die absolut keine Ahnung hatte, wie sich eine Geburt gestaltet. Sie hatte keine Informationen. Es war eine Frau in einem sehr traditionellen Kleid, so ein langes Gewand mit Bluderhosen. Und sie hat sich auch nicht abziehen wollen. Ich habe ihr dann, wo sie ein bisschen Vertrauen hat geschöpft, hat sie sich dann die Hosen abziehen können. Und ich habe sie einmal untersuchen, um zu schauen, wie weit das Gebot fortgeschritten ist. Aber ich habe gemerkt, dass das für sie eine riesen Qual ist. Und ich habe dann nachher für mich entschieden, dass ich sie nachher nicht mehr weiter untersuche, sondern auf externe Zeichen vom Geburtsfortschritt mich achte. Das ist auch eine Hebammenkunst, dass man beobachtet. Ich habe dann geschaut, wie sich die Haltung der Frau verändert, ihre Atmung, sie hat vermehrt davon schwitzen. Man kann äußere Zeichen wie Schleimabgang, zuerst ist schon klar, nachher wird eine Blutung gegen Ende der Geburt. Ich habe beim Herzton losen immer gemerkt, dass ich immer weiter unten muss die Herztöne ableiten. Ich habe geschaut, wie intensiv die Wehen sind. Und für mich sind das nachher alles äußerliche Zeichen gewesen, dass die Geburt gut vorangeht. Und der Mann hat immer gesungen, die ganze Nacht. Und das hat mich so eingelullet auch. Und die Geburt hat so fast etwas Mystisches bekommen. Und dann ist das Kind geboren worden, auch sehr ruhig in diesem Gesang. Und nach der Geburt hat der Mann nicht wollen, dass sie das Kind baden, sondern einfach in ein Tuch einwickeln. Und es war etwa am Morgen um 6 Uhr gewesen, und dann hat er nach Honig verlangt. Und dann habe ich gedacht, ja, der will es morgen. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er noch Kaffee will und das Brot dazu. Und dann hat er gesagt, nein, er brauche Honig für die Begrüßung vom Kind. Und dann bin ich in der Küche und habe so ein Hero-Honig-Päckchen vorgeholt und habe ihm den Honig gebracht. Und dann hat er den Honig aufgetan und den Honig dem Kind ums Maul geschmiert. Und dann habe ich natürlich tief geschnauft und habe gedacht, hoffentlich kommt jetzt kein Kinderarzt rein, weil das Honig ist ja nicht gerade das, was Neugeborene brauchen gerade nach der Geburt. Aber ich habe nachher gemerkt, der Mann weiss, was er macht. Und hat das Kind eben das Maul mit Honig eingeschmiert und nachher hat er das Kind so gehabt und hat es so buddelt. Und hat nachher angefangen zu singen, wieder. Und hat ihm wieder eine Koransure zuerst ins rechte Ohr gesungen, nachher ins linke Ohr gesungen und nachher hat er mir das Kind übergeben zum Anlegen. Und das war so eine schöne Geburt. Einfach auch ohne Sprache. Also ich konnte ja mit dieser Frau gar nicht reden. Er war sehr zurückhaltend und hat einfach mit dem, was er konnte, mit dem Gebet, mit dem Koran, seine Frau eigentlich so unterstützt.
Das ist eine sehr spezielle Art. Väter im Gebärzimmer sind ja nicht immer gleich ruhig. Habt ihr auch schon mal einen Vater vor die Tür stellen?
Nein, das habe ich nie gemacht. Ich denke, ein Paar muss sich vor der Geburt selber darüber einig werden, ob der Vater dabei sein soll oder nicht. Ich habe beides akzeptieren, dass die Väter dabei sein wollen, dass die Väter nicht dabei sein wollen. Ich habe mir einfach geschaut. Also bei einer Geburt spielt sich unglaublich viel ab. Auch die Paardynamik erkennt man relativ schnell als Hebamme, ob die Dynamik förderlich ist oder eher hemmend.
Also wenn der Mann sagt, jetzt gibt er mal ein bisschen Mühe. So.
Nein, das machen sie nicht. Aber wenn die Männer zum Beispiel selber so voller Angst sind, und die Frauen das merken und sich nicht gehen lassen, um den Männern nicht noch mehr Angst zu machen. Das sind so Dynamiken, die dann eben auch eine Geburt erschweren können. Und ich mag mich erinnern an ein portugiesisches Paar. Sie hatte eine Fehlgeburt gehabt, oder man hat in der 24. Schwangerschaftswoche gemerkt, dass das Kind krank ist und dass es auf die Welt kommt, also auf die Frühgeburt. Und das ist für das Paar ein unglaublicher Schock gewesen, dass das so ist. Und wir haben dann die Geburt eingeleitet und der Mann war so voller Angst gewesen. Und ich habe gewusst, der weiss nicht, wie das Kind aussieht, wenn das auf der Welt ist. Und der will das eigentlich gar nicht sehen. Der war so voller Angst gewesen. Und es war auch so gewesen, dass die Geburt voran ist gegangen, aber am Schluss hat gestockt. Also die Frau hat das Kind wie nicht können oder nicht wollen geben, weil sie gemerkt hat, dass ihr Mann so voller Angst ist. Und ich habe das gemerkt und ich habe ihn einmal gefragt, ob er nicht rausgehen will, einen Kaffee trinken, eine Pause machen, weil die Geburt war ein bisschen blockiert, gestockt. Das Kind ist und ist nicht gekommen. Und dann hat er gesagt, ja, er geht raus. Und ich habe ihm gesagt, das könne ja noch lange gehen, bis das Kind dann wirklich kam. Und dann ist er raus. Und die Frau hat, wo nachher raus ist, mit zwei Presswehen das Kind geboren. Und ich habe gemerkt, dass sie sie braucht, dass sie die Freiheit hat, zusammen mit mir die Geburt zu machen. Das Kind dann zuerst selber anschauen mit mir. Und nachher ist der Mann reingekommen und man hat ihm das Kind können eingewickelt in die Tücher gegeben. Es hat Fehlbildungen gehabt. Und er hat einfach nur das Gesicht gesehen und nicht die restlichen Fehlbildungen. Und das war gut gewesen. Also so muss man als Hebamme immer in der Dynamik schauen, was man ein Paar verleiden, was man einem Mann verleiden und dann situativ auch entscheiden.
Was hättet ihr verleiden bei euren Kindern, Hugo Ramseyer?
Ja, das hat alles schon angefangen mit meiner eigenen Geburt. Meine Mutter hat 3 Kinder zur Welt gebracht und eins ist kurz nach der Geburt gestorben, also mein ältester Bruder wäre ein Bruder gewesen. Das zweite Kind hatte eine Behinderung gehabt. Und ich selber als Letzte offenbar ganz eine schwere Geburt. Und ich weiß nicht, ob das nachher eine Beziehung zum Kind noch intensiviert. Wenn man so rausrutscht, so flutscht wie bei den Küngeln, ist das vielleicht so selbstverständlich und eine schwere Geburt. Ich glaube, da macht auch ein Kind viel mit und eine Mutter viel mit. Und nachher bei meinen eigenen Kindern, da habe ich gemerkt, wie schmerzvoll und wie brutal das eigentlich ist, als Aussenstehende, wo ich helfen kann. Klar haben wir gelernt in den Gebärhelferkurs, dass die Väter unterstützen, helfen beim Atmen und Zuspruch und alles. Aber die Mutter hat das selber müssen machen, dass das Kind kommt. Und beim zweiten Kind ist es dramatisch geworden. Das ist fast nicht rausgekommen, hat die Nabelschnur um den Hals gehabt und ist ganz blau gewesen. Und seitdem hatte ich fast ein Geburtstrauma gehabt. Und beim dritten Kind hat die Frau gesagt, dann meine erste Frau, komm lieber nicht, ich glaube, ich werde dir das nicht noch einmal antun. Und einfach dort haben wir das so abgesprochen gehabt. Ich habe natürlich auch nicht schlafen und war total unruhig gewesen. Aber eben, das ist eine ganz grosse Belastung, das ist nicht so etwas Einfaches. Darum verstehe ich auch, dass viele Frauen immer mehr heute sich einen Kaiserschnitt wünschen. Oder dass die Geburt einfach möglichst komplikationsfrei läuft, das stellt ihr ja auch fest, oder? Dass das zunimmt, der Wunsch.
Ja, der Wunsch nimmt zu, leider, muss ich sagen, aus Hebammenperspektive. Wir haben in der Schweiz sehr eine hohe Rate an Kaiserschnitt, über 30%, wo aber eigentlich gar nicht medizinisch indiziert sind, wirklich medizinisch indiziert, das heisst, irgendeine mütterliche Erkrankung oder eine kindliche Erkrankung, das gibt es nur bei etwa 10%, die dann nachher einen Kaiserschnitt brauchen. Und 20% sind die sogenannten Wunschkaiserschnitte, die aber natürlich nicht ganz so komplikationslos sind, wie man das auch immer verkauft in der Öffentlichkeit.
Wenn ich mir also überlege, Hugo Ramseyer, ihr seid ja auf eine Art auch ein bisschen eine Hebamme. Also wenn dir da kommt jemand mit dem Manuskript, mit dieser Idee, und soll ich da weiterarbeiten, und er tut dir lektorieren und sagt, du jetzt nochmal korrigieren, und das ist vielleicht noch nicht gut, und noch ein bisschen kürzen, bis dann das Buch endlich kommt.
Ja.
Oder ist es ein bisschen salopp gesagt?
Nein, das kann man so sagen. Also wenn ich zum Beispiel mit der Frau Giniakos Buch würde machen, dann würde ich sie probieren umzustimmen, dass sie nicht unbedingt Kurzgeschichten schreibt, sondern ein Sachbuch mit der ganzen Problematik um zu gebären. Sicher auch mit Geschichten, die ihr erlebt habt, wie jetzt mit der Pakistanin. Aber ich habe mir nachher beim ersten Gespräch, wo wir uns treffen, hatte ich mir aufgeschrieben, ja, wie weit ist es Kind planbar? Wir haben Bücher gemacht über Frauen, die Kinderwunsch haben und es ist keins gekommen. Oder was passiert mit Geschwistern, die behindert auf die Welt kommen? Wie weit kann man das feststellen, dass Kinder schon behindert sind im Bauch der Mutter? Was machen dort? Was passiert mit den Eltern? Das wäre für mich ein Wunsch, dass das im Buch zur Sprache haben, oder das von der künstlichen Befruchtung. Also lauter solche Themen, die jetzt rum sind, wo wir tagtäglich hören davon, wo wir konfrontiert werden, das würde ich mit euch besprechen. Und ihr sagt, okay, ich probiere es, ich gehe dahinter, ich schreibe. Wir würden den Zeitplan abmachen, den Terminplan, sagen wir, in einem halben Jahr hat er es vielleicht geschrieben. Dann schreibt man die ersten paar Kapitel, dann kann man einen Vertrag machen. Dann tut es meine Frau, die sehr wahrscheinlich würde lektorieren, wird auch okay geben dazu. Und dann trefft ihr euch regelmässig, für das Buch fertig zu machen. Dann hat das Buch, sagen wir nach 9 Monaten, ist es dann da. ist es aber dann noch nicht auf dem Markt. Nicht, dann muss man zuerst ein Titelbild, einen tollen Titel dazu finden, wo man sofort weiss, es geht um diese Sache. Nachher hat man Vertreter im Haus, wo man das Buch vorstellt. Die gehen dann in die Buchhandlungen und es lancieren. Und bis die Buchhändlerreise durch ist und bis das Buch dann gesetzt ist, umbrochen, wie man dem sagt, korrigiert, mit eventuell Bildern drin, geht es wieder eine gewisse Zeit und erst wieder nach nochmal 9 Monaten ist es dann in den Läden. Also es gibt fast eine zweite Geburt. Ja.
Würdet ihr das auf euch nehmen? Das klingt jetzt also nicht mehr so einfach schön, an einem schönen Ort nach ein bisschen Kurzgeschichten schreiben, sondern harte Arbeit.
Ja, das würde ich gerne auf mich nehmen und ich habe die Erfahrung eben auch schon gemacht mit diesen 2 Fachbüchern. Mhm. Das war genau der Prozess gewesen. Ich bin mit dem Verlag Hans Huber ins Gespräch gekommen. Mhm. Sie haben mir gesagt, was ihr Anliegen wäre, ja. Welche Fachbereiche sollen abgedeckt werden für die Hebammen, Bücher, Auflagen. Und genau so habe ich es gemacht. Ich habe nachher geschrieben, dann hat es Korrekturen gegeben, das Lektorat gegeben, die Auswahl vom Titelblatt
aber
und
Frau
so weiter.
Frau Giniaco, ist mir der manchmal nicht wahnsinnig verrückt auf einen Lektor? Der, was du durchliest und sagt, du jetzt noch einmal und noch einmal überarbeiten, das ist noch zu lang, das versteht man nicht. Wenn man dann nicht manchmal einfach das Buch irgendwo in eine Ecke schmeißen.
Also ich habe die Erfahrung nicht gemacht mit dem Fachbuch, weil der Lektor natürlich nicht so viel Fachwissen hatte wie ich. Also er hat einfach grammatikalisch, stilistisch meinen Text angeschaut und dort hat es sicher noch mal eine Überarbeitungsrunde gegeben. Aber ich habe das auch sehr befruchtende Zusammenarbeit erlebt und überhaupt nicht. Ich hatte keine Wut gehabt, nein.
Aber das umgekehrt, Hugo Ramseher, dass man manchmal als Lektor ein bisschen sauer ist und denkt, wieso macht sie es jetzt nicht? Jetzt habe ich es schon 3 Mal gesagt.
Nein, es läuft so, wie es Frau Giniaco gesagt hat, es ist für beide Seiten befruchtend. Es ist klar, dass nicht jeder Lektor, Fachmann, Handwerker, Studierter kann sein, der sich voll in dieser Materie auskennt. Aber er lässt sich ein in das. Und durch die vielen Bücher, die wir gemacht haben in unserem Verlag, habe ich an ganz vielen Lebens- und Berufszweigen dürfen Anteil nehmen. Und da muss man sich wirklich auch einlesen. Man geht zum Beispiel auch einen Arbeitsplatz besuchen oder einen historischen Roman ist, geht man manchmal mit der Autorin an die Orte her, weil ich genau wissen will, wie sieht das aus? Oder zeig mir mal die Dokumente, die du hast. Und durch das kommt man sich wirklich wie eine Arbeitsgemeinschaft näher. Und die Verzweiflung ist selten, dass jemand halt einfach stur bleibt und Sachen, die wir finden, das ist überladen oder das sagt sie schon x-mal, das können wir eigentlich ein bisschen wegtranchieren, wie der Speck beim Fleisch. Das kommt selten vor. Meistens einigt man sich auf eine gute Art und dann hat man Freude an dem fast gemeinsamen Werk. Aber das Kind ist natürlich eindeutig der Autorin ihres. Wir sind wirklich nur Helfer.
Ja. Dass es den Zeitglockenverlag überhaupt gibt, hat eigentlich, glaube ich, wenn ich es richtig sage, mit dem Money Matter zu tun. Stimmt das so? Kann man das so sagen,
Hugo? Ja, eindeutig so hat es angefangen. Das war in den 60er Jahren, wo die grosse Zeit von der Werner Kleintheater war, Kellertheater. Der Money Matter hat allerdings vor dem Kellertheater schon Lieder gemacht, und zwar für Pfadi. Er war ein Patrianer, der hat dort an den Unterhaltungsabend ab und zu eins von seinen Chansons gesungen. Der Guido Schmetzer war im Radio, dann hat ihn entdeckt und hat ein paar Chansons von ihm schon abgespielt über einen Äther.
Ich muss noch schnell sagen, der Guido Schmetzer ist der, der ein Berner namens Godi Kerli, so in dieser Art.
Ja, 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 der Guido Schmetzer ist übrigens so einer, wo man jetzt wieder neu eine neue Geburt, eine Reedition gemacht haben. Die Werner Namens gibt es wieder seit diesem Jahr. Und eigentlich hätte ich als Verleger ihn gerne hier in dieser Sendung vorschlagen. Ich habe das der Frau Schneider so gesagt. Nein, doch ein Autor von uns. Der Verleger hat im Hintergrund zu bleiben. Aber der Guido hat nicht wollen, er hat sich das nicht zugemutet, obwohl er einen totalen ein wiffen und lockeren Erzähler ist auch jetzt mit 84 genommen. Dann hat der Sendung wohl angestanden. Aber seine Verse sind jetzt wieder lesbar. Wie sind wir jetzt auf ihn gekommen?
Ah, ich habe jetzt euch so gebannt zugelassen, dass ich mir jetzt das auch noch schnell wieder muss überlegen muss. Wegen Money Matter. Der Money Matter ist vom Guido Schmetzer entdeckt worden, ist zum Radio gekommen. Ja. Und irgendwann hat mir ja das wahrscheinlich gedacht, jetzt will man das aufnehmen.
Ja, es war so, dass wir dann das Kleintheater am Theater am Zeitglocken hatten, der Rolf Attenhofer und ein paar, die geholfen haben in diesem Theater. Und wir haben ja Chansonnier ab und zu eingeladen. Ich habe dann am Radio gearbeitet und wir haben eine Sendung gemacht, Rendezvous à Montbijou. Und das sind Liedermacher, Schnitzelbänkler und alle möglichen, die in Versform ihr Lebensleid oder ihre Freude ausgedrückt haben, zur Gitarre oder zum Klavier, sind dort eingeladen worden. Und bei diesem Rendezvous am Montbijou hat man noch einen Fritz Wittmer, Rudi Krebs, Markus Traber entdeckt. Und dann haben wir die Liedermacher auch im Theater am Zeitglocken auftreten. Wir selber, das war ein Gabaret Schiffertafel, das sind Lehrer, die vor allem pädagogische Probleme auf die Bühne gebracht haben. Sie auch auftreten, wir hatten auch Chansons, Texte von Rosmarie Fahrer oder von anderen Texten, Hans-Rudi Hubler oder ich selber habe geschrieben. Und mit diesen Troubadouren, wie wir gesagt haben, hat das feine Wirbel gegeben. Das war neu, dass man hier in Bern auf Berndeutsch singt. In Zürich hat es schon Zürcher Kabarett gegeben. Die hatten tolle Couplets auf Zürichdeutsch. Aber hier in Bern hat man mehr so frankophil, der Brassens und seine Kollegen probiert, ins Berndeutschen überzuholen.
Wenn wir schnell hören, wie das tönt. Wir sind ins Archiv gestiegen und haben dort wirklich so ein bisschen umgewühlt in den alten Archivkisten und in den alten Plattenkisten, haben ein kleines Singeli vorgerübelt, das auf die CD überspielt. Man hört allerdings, dass es am Radio, glaube ich, viel ist gespielt worden. Es hat noch so ein Kräschlet. Es ist der Hugo Ramseyer selber. Oh. Über wann er die schöne Elfenau, das ist so ein Spazierwald-Auengebiet, hier in Bern besingt.
Es hat schon.
Hast Kummer oder hast Kummer? Hast Kummer oder eine Frau? So hau so gang mit Schwung in Büsche, Büsch vor Elfen an. Hast Kummer oder hast Kummer? Hast Kummer oder eine Frau? So hau so gang mit Schwung in Büsche, Büsch vor Elfen an. Mit der Frau, ohne Frau, weg der Frau, ganz egal im Zweifelsfall. Und sie Elfen an. Hast Kummer oder hast Kummer? Hast Kummer oder eine Frau? So hau so gang mit Schwung in Büsche, Büsch vor Elfen an. Sonders wenn der Himmel sanft erröte. Weder Männer vor am frischen Teich. Nur die zarte Mozart-Arie flötet, wird mein Härtegemüt zum Flummenwein. Hast Kummer oder hast Kummer? Hast Kummer oder eine Frau? Zu Hause gang mit
Schwung. Das ist ein Ausschnitt. hast du Kummer oder hast du Kummer, hast du Kummer oder eine Frau? Der Haus und Gang in die Büsche vor Elfen auch. Habt ihr das gekannt, Eva Gini?
Nein, das habe ich nicht gekannt. Nein, das erste Mal gehört.
Es ist immer noch aktuell, dass mit Elfen auch geht. Aber es ist wirklich eine Jugendsünde. Ein paar haben ganz betreten reingeschaut. Ist... vor allem fällt mir auf, wie schnell dass man den gesungen hat.
Das ist wahnsinnig Berner, schnell.
Ja, ja.
Ja, und mit dem Klavier, seid ihr am Klavier
gesessen? Nein, das ist der Rolf Attenhofer. Das ist einfach der Partner, der immer auch Musik gemacht hat, begleitet hat. Und das ist der, der mit mir den Zeitglockenverlag auf die Beine gestellt hat. Er war Kaufmann gewesen. Ich habe als Lehrer oder als Radiomitarbeiter nicht so Ahnung von einem Betrieb. Und er hat sich bereit erklärt, die ersten Platten, das waren eben die von Mani Matter, zu vertreiben. Daheim in seiner Wohnstube hat das angefangen, der Verlag, dann unter dem Tisch. Dann plötzlich hat es ein Lager gegeben im Garage und der Verlag ist gewachsen. Es sind dann Platten dazugekommen vom Emil, von Franz Hohler, von Peter Sohn Mark, die ersten. Und weil der Verlag gewachsen ist, ja, wenn wir schon am Gebären sind, wie die Jungfrau zum Kind, sind wir gekommen zu diesem Verlag. Das wollten wir ja gar nicht. Wollen. Wir wollten nur den Berner auch die zugänglich machen, dass sie sich abspielen können.
Und bekannt wurde ist so die Berner Platte. Das war so eine ganze Serie, die sicher viel, bin ich sicher, wenn ich euch anschaue hier, sicher viel daheim im Plattengestell, noch so sättige Singeli haben mit dem Berner Bär vorne drauf. Und neben zum Beispiel das «Hesch Kummer» über die Elfenau von Hugo Ramseyer, vielleicht der eine oder der andere noch bei sich im gestellt hat. Ihr seid ja zu Basel aufgewachsen, Eva Giniaco. Wie habt ihr den Berner Chanson als Mädchen wahrgenommen?
Nein, überhaupt nicht. Also ich bin bis 22 bin ich in Basel gsi, habe dort gelebt. Ich bin in Basel geboren, bin dort aufgewachsen, bin dort in die Schule und ich habe nichts mit Bern am Hut gehabt. Ich bin dann nachher 1983 auf Bern gekommen für meine erste Ausbildung zur Sozialarbeiterin dann zumal. Und bin dann so langsam ein bisschen da auch in die Kulturszene hineingekommen. Aber als Mädchen habe ich das überhaupt nicht gekannt.
Die Eltern sind aus Norditalien eingereist. Und da hat man natürlich auch nicht so Berner Chanson gehört.
Nein, also meine Eltern sind aus Norditalien in den 50er Jahren eingewandert. Mein Vater aus dem Friaul, meine Mutter aus der Lombardei. Die sind unabhängig voneinander in die Schweiz gekommen, 1953, 1955. Mein Vater war dann zuerst Hilfsarbeiter bei der damaligen Nationalzeitung, das ist die Vorläuferzeitung der Basler Zeitung. Und nachher ist er Facharbeiter geworden in der Maschinenfabrik Burkhardt. Das ist im Gundeldinger Quartier, wo dann nachher fusioniert hat mit der Sulzer. Also er war Fabrikarbeiter und meine Mutter hat als Dienstmädchen gearbeitet bei reichen Basler Familie sehr lang. Dann auch eine Zeit lang in einer Lampenschirmfabrik in Basel gearbeitet und nachher wieder bei einer Basler Familie. Also ich hatte dann mit Kultur gar nicht am Hut gehabt. Meine Eltern haben dann sich eine Existenz aufbauen und haben dann vor allem geschaut, dass wir als Kind eine gute Bildung bekommen. Eine gute Schulbildung.
Also und Bildung war daheim ist dann, sehr wichtig.
Bildung war so. Sehr wichtig und Kultur war nicht so vorrangig gewesen. Und ich habe sehr gute Kindheitserinnerungen an das Gundeldinger Quartier, weil die Maschinenfabrik Burkhardt hat die ganze Häuserreihe, die man sieht, wenn man zu Basel einfährt am Bahnhof. Das ist die Hochstrasse. Und das sind die Häuser von der Maschinenfabrik Burkhardt. Und die Wohnungen haben sie ihren Arbeitern zur Verfügung gestellt. Das sind Italiener, Spanier, Portugiesen. Und von dem her ist die Strasse ein wunderbares Spielfeld für all die Kinder. Ich habe sehr schöne Erinnerungen. Wir waren immer eine Gruppe von 10 bis 20 Kindern auf dieser Hochstrasse. Und das war unser Spielraum. Und das Quartier war auch sehr lebendig mit all diesen Migrantenfamilien. Das hat ja nachher den rechten Switch gegeben. In den 80er Jahren und 90er Jahren sind Italiener, Spanier und Portugiesen entweder zurückgewandert oder sie sind gezügelt im besseren Quartier und das Quartier ist ja heute mehrheitlich von Türken bewohnt. Aber es ist immer noch ein ausländisches Quartier.
Die italienischen Mädchen und Gielen, die wir bei uns in der Klasse hatten, in Bern, die mussten immer am Mittwochnachmittag in die italienische Schule. Müssen. Und wir haben sie bedauert, wirklich, dass sie jeden freien Nachmittag noch müssen tragen mussten.
Das war bei mir auch so. Ich bin immer am Mittwochnachmittag habe ich die Corsi di Lingua e Cultura Italiana besucht. Und ich habe mich selber dann auch nicht beneden. Aber ich muss sagen, im Nachhinein ist es natürlich ein Vorteil. Ich kann Italienisch, ich schreiben, lesen, mich unterhalten. Und das ist, die Zweisprachigkeit war natürlich ein Vorteil gewesen, auch um nachher weitere Fremdsprachen zu erlernen. Ich kann sehr schnell Französisch können, ich kann sehr gut Englisch. Also es ist eigentlich ein Schatz gewesen, den ich dann nachher hatte.
Wie habt ihr daheim geredet? Also mehr Dialekt, italienischer Dialekt?
Oder? Nein, es war ein pures Italienisch gewesen, weil mein Vater ist aus dem Friaul gekommen, dort redet man Friaulisch. Das ist ein sehr spezielles Dialekt und meine Mutter kommt aus der Lombardei. Und dort redet man Lombardisch, das ist wieder ein anderes Dialekt. Und damit sich die zwei überhaupt haben können verstehen, haben sie müssen das Italienisch, also das klassische Italienische
reden. Das war euer Glück?
Und das war mein Glück, jawohl. Also ich bin zweisprachig aufgewachsen und habe durch die Corsi di Lingua e Cultura Italiana natürlich auch einen Bezug können schaffen und aufrechterhalten zu Italien. Ich gehe heute auch noch sehr viel nach Italien.
Ihr seid im Oberland aufgewachsen, Hugo Ramsay, jetzt Interlaken und dann das Untersee. Ich habe gehört, in einem Frauenhaushalt.
Ja, der Vater ist früh gestorben, als ich jährig war, an einer Bauchspeichelsache mit Lungenentzündung. Die konnte ich nicht retten im Spital und dann bin ich halt alleine aufgewachsen. Ohne Vater, und das hat manchmal schon ein bisschen Entzugserscheinungen gegeben, wenn ich die anderen Kinder habe gesehen habe, wie sie mit ihren Vätern haben können Sachen unternehmen, zu Berg sein, schielen und so. Mutter hat aber gut geschaut und eine Grossmutter war noch da und eine Schwester. Darum ein Frauenhaushalt, und ich habe viele feminine Züge auch dort mit eingeprägt bekommen. Das war sicher nicht schlecht gewesen. Aber für uns hat auch das Spielen auf der Straße stattgefunden. Dann in der Gartenstraße haben wir noch schütteln und tickeln und alle wüsten Streiche machen, die Gott verboten hat. Und wir sind viele Walden, hart drauf, in die Felsen, in die Höhlen oder im Lombach hinten gehen, der Wildbach erkunden. Später habe ich dürfen in die Pfadi gehen, weil die Mutter hat mir irgendwie einen Ersatz gegeben, weil kein Vater da ist. Und bei den Pfadern habe ich dann einiges dürfen machen, habe das Oberland und auch andere Gegenden dürfen erkunden. Und ein Teil ist nachher noch im Militär dann nachher geholt worden,
also dass so
die Schweiz haben lernen kennen ohne Vater.
Das männliche Element. Und als Pfadiführer habt ihr einen getauft, der noch heute so rumläuft und unter dem Namen bekannt ist?
Ja, das ist der Polo Hofer. Der ist dann als Wölfli zu mir gekommen, als ich Führer war.
Wölfli, das sind die Kleinen?
Ja, bis in der vierten Klasse sind Wölfli, dann treten sie über zu den Pfadi. Und dort bekommen sie den Pfadernamen. Und wir haben in der Ruine Wissenau haben wir meistens das Prozedere gemacht. Und der Polo erinnert sich noch mit Schrecken, wie er dort mit verbundenen Augen in der Ahrenmündung ist irgendwo auf dieser Halbinsel vorgeführt worden. Irgendein Zaubertrank, ein Grausiger, hat müssen trinken. Und nachher in dieser Burgruine ist ihm der Name gegeben worden. Polo, weil sein Vater ein Textilgeschäft hatte. Dort hat es Polo-Hemmli gegeben. Der Polo-Reitsport haben wir dann noch nicht so kennt in Interlaken. Es hat es auch von St. Moritz gegeben. Aber ich glaube, er hat noch Freude an diesem Namen. Er hat ihn als Künstlernamen weitergebraucht. Es steht nie mehr etwas von Urs Hofer. Aber wir haben natürlich uns ein bisschen aus den Augen verloren. Ich weiss, dass er in der Pfadi gerne gesungen hat. Weil dort hat man wirklich geliedet. Alle die Lumpenliedler, Berner Chanson und weiss was alles. Und das hat ihn auch dort auch ein bisschen geprägt. Als Schlagzeuger hat er hinten am Schlagzeug schon gesungen, englische Lieder, und plötzlich hat er eben das Mundart-Chanson auch entdeckt, aber Songs mehr à l'américaine, und aus dem ist nachher Trumpelstilz Band entstanden.
Und etwas haben sie bei euch ja aufgenommen. Das steht in Trauren, das Bekannte, das man so wunderbar mitsingen kann. Ist auch im Zeitglockenverlag rausgekommen. Ich möchte noch schnell etwas ansprechen, Eva Ciniaco, wo ich bis verschiedene Mal darauf angesprochen wurde. Pflegewissenschaftlerin. Also ganz ein neues Kapitel. Wieso sollen jetzt eine Hebamme, Krankenschwestern, einen Doktortitel machen? Was hat man davon?
Ja, also für mich ist wichtig war, dass ich nach all diesen Jahren praktischer Hebammentätigkeit, ich habe gemerkt, dass mich die Routine ein bisschen einholt und ich habe gemerkt, dass all die Lebenserfahrungen, die ich mache und die Begegnungen mit Menschen in so existenziellen Momenten wie eine Geburt, dass die Fragen, die dort auftaucht sind, für mich durch die Routine nicht mehr können beantwortet werden. Also mich hat das interessiert, was passiert mit einer Frau oder wie geht es einer Frau nach einer Fehlgeburt? Oder wie geht es einer Frau und einem Paar, wenn sie das Kind verlieren? Und das sind, oder als Hebamme hat man sie einfach einen Moment, ein paar Stunden und nachher tut man sie verlegen aufs Wochenbett oder sie gehen heim. Und für mich war immer klar gewesen, da wird noch ganz viel verarbeitet von dem Erlebten. Und mich hat das zunehmend, haben mich die Fragen, die hinter diesen Geschichten stecken, auch interessieren. Und ich habe mich dann entschieden, ein Studium anzufangen, pflegewissenschaftliches Studium. Das hat man dann in der Schweiz noch nicht können. Da habe ich ins Ausland müssen. Ich bin auf Holland, an der Universität Maastricht. Und durch das Studium ist es mir nachher möglich gewesen, meine Profession, meine berufliche Tätigkeit ein bisschen losgelöst von der individuellen Betreuung anzuschauen, sondern ein bisschen in einem gesellschaftlichen Blickwinkel anzuschauen.
Wenn ihr jetzt heute so einen Spitalalltag anschaut, wo könnt ihr sagen, dank dem, dass es Pflegewissenschaft gibt, machen wir zum Beispiel in den Spitälern das und das und das?
Ja. Ich kann das Beispiel bringen aus meiner eigenen Forschung. Also wir haben zum Beispiel in der Schmerzforschung für Neugeborene. Die Medizin hat in den letzten 20 bis 30 Jahre enorme Fortschritte gemacht, medizintechnologische Fortschritte, um das Überleben zu sichern von diesen Frühgeborenen. Also ein frühgeborenes Kind, das heute sehr früh auf die Welt kommt, da kann man medizinisch sehr viel machen, um das Überleben zu sichern. Aber wir wissen auch, dass die Frühgeburtlichkeit per se für das Kind ein Problem ist. Es ist sehr unreif, es braucht viel medizintechnologische Betreuung zum einen. Und zum anderen, es ist für die Eltern ein Schock. Weil die Eltern rechnen nie mit einer Frühgeburt. Die Eltern haben in der Regel ein Fantasiebild von ihrem Kind und das entspricht einem Bild von einem termingeborenen Kind zwischen 2,5 und 3,5 Kilo. Und plötzlich stehen sie vor so einem Inkubator und sehen das Kind, das 800 Gramm schwer ist oder 1000 Gramm und überhaupt nicht dem Bild entspricht, das sie sich gemacht haben. Und das gibt zuerst eine Schockreaktion, eine Ablehnung, eine Abwehr. Und dort gilt es gerade durch ganz spezifische Pflegekonzepte zum Beispiel, die Annäherung von Eltern zum Kind wiederherzustellen. Also in dem familienzentrierte Pflegearbeit. Und das sind Konzepte, die man nicht in der Grundausbildung lernt, sondern das sind Konzepte, die man durch Weiterbildung im Rahmen eines Studiums lernt, zum einen zu entwickeln, wie wir Mutter-Kind-Bindung, Vater-Kind-Bindung fördern in einer Situation, wo frühzeitig getrennt werden durch eine Frühgeburt und wie können wir die Eltern darin unterstützen, dass sie wieder Zugang finden zu ihrem Kind und die schwierige Zeit von Frühgeburtlichkeit mit all den Komplikationen ihnen da eine Unterstützung geben. Und bei den Kindern selber ist es so, dass die Medizintechnologie nicht nur das etwas Gutes ist, sondern auch sehr viel Schmerzen auslöst beim Kind. Man muss Blutentnahme machen, man muss Magensonde stecken, man muss Pflaster wechseln. Und das sind ganz viele Massnahmen, die man macht am Kind, die Schmerzen auslösen. Und wir haben durch pflegewissenschaftliche Studien können neue Konzepte von Schmerzlinderung können entwickeln.
Und ihr geht jetzt Anfangsjahr in die grossen Kliniken, also Basel, Zürich, Bern, und geht dort auf die Neonatologie, das ist dort, wo die Frühgeburten sind, und geht dort auch untersuchen, also sehr in einer sanften Art schauen, wie man diesen Neugeborenen, Frühgeborenen oder Schmerz versuchen zu vermindern oder auch versuchen zu nehmen. so gut wie es geht. Ich muss es hier so lassen. Mir wird sicher noch hören von euren Forschungsresultaten, die dann natürlich viel später rauskommen. Das ist ein bisschen wie beim Buch, oder? Bis dann das ansteht. Wenn ihr jetzt das hört, Hugo Ramseyer, was denkt ihr, erwartet ihr irgendein Manuskript von der Eva Cignacco in den nächsten halben Jahren?
Ich glaube schon, dass wir zusammenkommen.
Wirklich?
So oder so. Ja, es ist möglich, dass es etwas gibt. Wir freuen uns ja auf jedes Projekt, obwohl wir eigentlich fast ein bisschen zu viel haben. Jetzt habe ich gerade auf dem Tisch etwa 5 Manuskripte, die auch noch so interessant und wertvoll wären, dass man es machen müsste als Buch. Wir haben ja nur kleine Kapazitäten.
Ich danke euch ganz herzlich. Ihr habt mich schon ganz erhebt, schon Freude, gell, Frau Cignacco? Also, ihr meldet euch sicher, ja, wenn ich euch so anschaue. Gut. Ja. Also, ganz herzlichen Dank, Hugo Ramseyer. Merci vielmals, Eva Cignacco, dass ihr daher jetzt persönlich seid. Euch allen wünsche ich ganz einen schönen Sonntag. Adieu miteinander.
Sie hörten einen Podcast von DRS 1.